Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Und heute live von der Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen also allen an den Radios. Herzlich willkommen aber auch vor allem, liebes Publikum. Hier auf der Bühne ist jetzt bei mir Dieter Thome, Philosoph, Professor in St. Gallen und vielen bekannt für seine Publikationen zu Vätern, zu Elternschaft, zu Störenfrieden. Und Dieter Thome hat jetzt nicht nur ein druckfrisches Buch dabei, sondern auch ein brandaktuelles Thema. Die These steckt bereits im Titel und heißt »Warum Demokratien Helden brauchen«. Herzlich willkommen, Dieter Thome.
Ja, freut mich.
Herr Thome, Sie beschäftigen sich ja nicht zum ersten Mal mit den Helden. Ein älterer Buchtitel von Ihnen, der lautet »Väter, eine moderne Heldengeschichte«. 2016 haben Sie auch einen anderen Titel veröffentlicht, und zwar »Pur Robustus«, darin eine umfassende Philosophie des Störenfrieds, auch darin schon einige heldenhafte Gestalten. Jetzt also ein Plädoyer für demokratische Helden und Heldinnen. Warum sind Ihnen die Heroen so wichtig?
Weil sie sowas verkörpern, was in uns Menschen eigentlich ganz tief drinsteckt, bloß dass sie es in besonderer Weise verkörpern. Und das ist Handlungsfähigkeit, Überzeugtheit von etwas, sich reinzuhängen, die Nase in den Wind zu halten und nicht einfach nur zu funktionieren. Und ich selbst bin zwar feige, aber ich bin fasziniert von Figuren, die sich in der Weise aus dem Fenster lehnen.
Gleichzeitig haben es die Helden heutzutage nicht so ganz leicht. Es gibt viele Stimmen, die sagen, Helden hätten heute ausgedient, die sogar von einem postheroischen Zeitalter sprechen. Und wir wollen gleich noch besser verstehen, was diese Art von Abgesang auf Helden eigentlich motiviert. Ich muss es aber gleich erstmal konterkarieren, weil diese Diagnose vom postheroischen Zeitalter so völlig im Widerspruch steht zur aktuellen Situation. Denn zum Beispiel die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg ist in aller Munde, wurde sogar zuletzt ausgezeichnet mit dem alternativen Nobelpreis. Wir können weitermachen mit der Kapitänin Carola Rakete, gefolgt von der Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez. Man hat also den Eindruck, eigentlich sind wir umzingelt von Heldinnen.
Ist mir sehr recht, als ich vor gut einem Jahr anfing, das Buch zu schreiben, da waren die noch in den Startlöchern. Und vielleicht passt es jetzt gut, dass vor allen Dingen die weiblichen Heldinnen die Schlagzeilen bestimmt haben in letzter Zeit. Es ist natürlich gleichzeitig so, dass es ganz starke Gegenkräfte gibt, die jetzt die Messer wetzen und schon darauf warten, das zu tun, was in der modernen Gesellschaft gern mit Helden passiert und Heldinnen, nämlich dass sie wieder runtergeschrieben werden, hochgejubelt und runtergeschrieben. Und damit ist zu rechnen. Greta Thunberg ist ja nun auch für mich eher noch so eine Heldin in der Probezeit, wie man das vielleicht sagen kann, weil man auch jetzt nicht einfach über Nacht plötzlich so einen Status bekommt. Man muss unterscheiden zwischen den Sehnsüchten, die eine Heldin im Publikum wachruft, und dem, was dann auch diese Heldin macht, wofür sie einsteht. Malala Yousafzai, die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin, ist vielleicht so eine Art Vorläuferin für die Greta. Also es ist mir sehr recht, wenn wir einfach einen Streit um dieses Thema führen. Es gibt ganz viele, die sich eingerichtet haben in so einem Mainstream der Heldenlosigkeit. Und gleichzeitig gibt es offensichtlich eine Sehnsucht nach Heldentum. Und es wäre schade, wenn das nur vom Marvel-Hollywood befriedigt werden würde. Insofern sind mir reale Helden sehr recht.
Und diesen Streit, den wollen wir auf jeden Fall in dieser Sendung ja auch noch weiterführen, auch besser verstehen, worum der sich eigentlich genau dreht. Auffällig ist ja, dass bei den Helden, die ich gerade genannt habe, dass die alle Frauen sind. Und das steht natürlich erstmal in einem Spannungsverhältnis zum Heldenbegriff, denn der ist auf jeden Fall in seiner historischen Variante natürlich total männlich. Also ein Blick in die Ahnengalerie, der bestätigt, glaube ich, diesen Eindruck relativ schnell. Müsste man dann also vielleicht nicht sagen, es ist gar nicht so, dass es die Helden an und für sich heute eher schwer haben, sondern es hat ein bestimmter Typ von Held ist heute relativ schwer, nämlich der klassische männliche Held, also der mutige Kriegsheld, der bewaffnete Revolutionär, der anarchische Robin Hood.
Also ich glaube, dass unsere Widerstände und unser Bauchgrummeln, wenn wir über Heldentum nachdenken, ganz viel damit zu tun hat, dass der Heldenbegriff fest in den Händen der Männer und der Krieger gewesen ist über viele Jahrhunderte und dass es eigentlich sonst wenig Spielraum gegeben hat. Ich glaube gleichzeitig, dass wir uns nicht damit abfinden dürfen, dass wir gewissermaßen den Held nicht mit dem Bart ausschütten dürfen und sagen, okay, wenn wir jetzt uns von dem brachialen, martialischen Kriegshelden verabschieden, dann verabschieden wir uns vom Helden insgesamt. Das ist der falsche Schluss, den darf man nicht ziehen. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann verwischt sich, glaube ich, auch dieser große Gegensatz. Früher gab es nur männliche Kriegshelden, heute gibt es nur junge weibliche Heldinnen, die sich für irgendwas Tolles einsetzen. Man trifft dann auch im 19. Jahrhundert auf die Heldinnen der Frauenbewegung oder auf die Widerstandskämpferinnen im Zweiten Weltkrieg. Und entsprechend trifft man auch zum Glück gelegentlich auf Männer, die sich nicht nur als Krieger verstehen.
Um diese These, wir brauchen wieder Helden, wir brauchen demokratische Helden einzuholen, sollten wir vielleicht an dieser Stelle mal kurz klären oder besser verstehen, was sind denn Helden? Also wie unterscheidet sich die Heldin von einem Normalsterblichen?
Ich glaube, dass es relativ einfach ist, das rauszufinden. Man kann sagen, dass eigentlich drei Dinge zum Heldentum dazugehören. Das erste ist, die müssen, wie ich vorhin schon gesagt habe, sich in Gefahr begeben. In irgendeiner Form müssen sie was riskieren. Das zweite ist, sie riskieren etwas nicht einfach nur zu ihrem Privatvergnügen. Also wenn sie jetzt irgendeine Steilwand hochklettern ohne Seil, dann ist es für mich jetzt eine besondere Leistung, aber noch nicht was Heldenhaftes. Sondern dieses Risiko, was sie eingehen, muss für eine große Sache erbracht werden.
Und also es damit, muss in einer gewissen Weise mit einer Selbstlosigkeit
Es muss erhängen. Eine Ausstrahlungskraft haben auf andere. Und entsprechend kann der Held für uns etwas tun und auch einer von uns sein. Also der Held hat diesen höheren Anspruch, sich für eine gute Sache einzusetzen. Und das Dritte ist, dass wir, und daran merkt man schon, dass es für Demokraten erstmal ein sperriges Thema ist, aber umso kostbarer letzten Endes. Das Dritte ist, dass wir irgendwie so eine Art Höhenunterschied empfinden gegenüber Helden. Die stechen raus. Die sind anders als wir. Vielleicht auch nur mal für einen Moment in einer Tat, aber sie tun etwas, was der Rest nicht tut. Wir stehen draußen vor dem brennenden Haus und da gibt's eben dann einen, der reinrennt. Und hinterher wird er dann bewundert, gefeiert. Und das ist das dritte wichtige Element, diese Verbindung zu nicht nur dem Publikum, sondern zu denen, die sich irgendwie an ihn hängen.
Die Verehrung und die Asymmetrie.
Ja.
Herr Thome, Helden sind Menschen, die nicht nur Gefahren trotzen, sondern die durch ihre Heldentaten auch riskieren, ihre Identität zu verändern, andere Menschen zu werden, als sie bislang waren. Und diesen Punkt der inneren Transformation, der Wandlung hin ins Ungewisse, den finde ich ehrlich gesagt besonders interessant. Stellt sich natürlich auch die Frage, kann denn jeder Mensch ein Held werden?
Ich bin froh, dass Sie das interessiert, weil ich es auch einen ganz kostbaren Punkt finde, der auch verdeutlicht, warum Heldentum so eine Ausstrahlung auf andere haben kann und auch warum Heldentum zur Demokratie passen kann. Also kurz gesagt ist es so, dass eben es nicht nur um das Bestehen äußerer Gefahren geht, sondern dass eben die Helden tatsächlich mit einer Seite von sich selbst bekannt gemacht werden, wenn sie irgendwas tun, wo sie über ihre Grenzen gehen, die sie noch gar nicht kennen. Und entsprechend dann auch andere anders werden. Ihr altes Selbst stirbt gewissermaßen. Also das ist ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber diese Todeserfahrung beim Helden, die bezieht sich nicht nur darauf, dass er in die Mündung einer Waffe blickt, sondern auch, dass er diese inneren Veränderungen durchläuft. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo es auch besonders gut nachvollziehbar ist, dass das sowas natürlich uns allen mindestens stückweise zugänglich ist. Weil dieses sich selbst verwandeln können, ist etwas, was wir alle mindestens in bescheidenem Maße kennen und was übrigens auch eine sehr demokratische Tugend ist, weil man damit auch sich selbst mit Fremdheiten konfrontiert, sich von alten Selbstverständlichkeiten verabschiedet.
Ich frage auch deswegen, weil es gibt ja sehr unterschiedliche Wege, zum Held oder zur Heldin zu werden. Und manche davon, die scheinen überhaupt nicht von langer Hand geplant, sondern die passieren total spontan. Zum Beispiel eben, wenn jemand ins brennende Haus rennt, um ein Menschenleben zu retten oder sich in die Fluten schmeißt, dann ist das ja etwas, was wirklich in der Situation passiert. Sind das dann also sozusagen Zufallsheld, die Situation gebiert?
Ja, also das kennt man immer wieder. Man kennt sozusagen die Helden, die sind mir übrigens nicht besonders sympathisch, die permanent mit dem Klappmesser in der Tasche rumlaufen und nur auf die Gelegenheit warten, sich auszuzeichnen. Man kennt aber auch die Helden und Heldinnen, die wirklich in einem Moment plötzlich wissen, das muss ich jetzt machen. Mein Lieblingsbeispiel ist Rosa Parks, die die Bürgerrechtsbewegung mit dem Busboykott in Amerika vor vielen Jahrzehnten mit ausgelöst hat. Und die hat diesen wunderschönen Satz gesagt, dass sie in dem Moment, als sie einfach sitzen blieb und dem Weißen nicht Platz machte im Bus, als es noch getrennt war, Schwarze und Weiße, dass sie sich von ihrem Mut und ihrer Entschlossenheit umhüllt gefühlt hat, wie von einem warmen Mantel in einer Winternacht. Und das ist genau dieses Gefühl. Man spürt plötzlich, ich mache das jetzt. No matter what, wie man im Englischen sagt. Egal, was mir da droht an Folgen. Und ich glaube, dass dieser Moment vielen von uns zugänglich ist. Wir alle haben das Zeug zu Gelegenheitshelden.
Ja, und offenbar sind auch die allermeisten Menschen für die Möglichkeit ansprechbar, selbst zum Held zu werden. Jedenfalls ist das etwas, was Magazine, was Werbeslogans und so weiter suggerieren. Denn dort lesen wir ganz oft von Alltagshelden, von Lieferhelden, von Heldinnen der Arbeit, von Community Heroes und Sheroes. Und das sind ja alles Worte, die nahelegen, Großes passiert oft im Kleinen, im Verborgenen und bleibt dann auch unsichtbar. Und ist da nicht auch was dran? Weil es gibt ja auch wirklich viele Menschen, die sich zum Beispiel ehrenamtlich sehr selbstlos einsetzen für andere Menschen, die sich auch einsetzen gegen Diskriminierungen, Benachteiligungen von Schwächeren. Sind das nicht in einer gewissen Weise auch heldenhaft?
Ja, natürlich. Also wir dürfen nicht nur an die großen Namen denken dabei, sondern auch an die kleinen Helden, die vielleicht auch nur einmal diese Erfahrung machen, dass sie über sich hinauswachsen und dann wieder zurück in ihre Lebensumstände hineinkriechen. Ich würde es allerdings schon nicht zu sehr ausleiern. Nicht jeder, der mir eine Pizza bringt, ist dann gleich ein Held, weil da auf seinem Mofa oder was Lieferheld draufsteht. Das heißt also, es gibt ein unglaubliches Ausleihen dieses Wortes, auch in der Werbung. Es gibt sogar die himmlischen Helden, das sind dann irgendwelche Messdiener im Bistum Duisburg-Essen. Also um Gottes Willen, diese Inflation, die geht mir gegen den Strich. Damit wird die Sache verwässert, aber sie zeigt natürlich, dass es so eine große Sehnsucht danach gibt. Und ich würde denken, dass man diese Sehnsucht sehr produktiv machen kann, wenn man sie eben liebevoll behandelt.
Schauen wir mal auf Helden und Heldinnen, die in einem politischen Kontext Großes leisten und dabei auch groß rauskommen. Das sind Menschen wie zum Beispiel die brasilianische Lokalpolitikerin Marielle Franco, die sich in Brasilien gegen Rassismus, gegen Armut, gegen Polizeigewalt eingesetzt hat und dann auf offener Straße erschossen wurde. Es sind aber natürlich auch Menschen wie Edward Snowden, der jetzt in Moskau festsitzt, oder eben Greta Thunberg, die ganz sicher nie wieder eine ganz normale, herkömmliche Jugend leben wird. Um solche Kosten auf sich zu nehmen, da muss man ja nicht nur prinzipientreu sein, sondern man muss sich dieser einen großen Sache auch wirklich ganz verschrieben haben, mit Haut und Haar. Aber was ist denn nun die eine große Sache der Demokratie? Sind Demokratien nicht gerade dadurch gekennzeichnet, dass es eben nicht mehr die eine große Sache für alle gibt?
Also das ist ja das Hauptziel, was ich mir in dem Buch setze, jetzt nicht einfach über Helden allgemein zu reden, sondern dieser Frage nachzugehen, wie gut passen die Helden in die Demokratie? Und ich will da die Latte durchaus hochlegen und auch unsere, trotz Greta und Carola Rakete und so weiter, auch unsere inneren Widerstände ernst nehmen, die wir als Demokraten gegen dieses Thema haben oder gegen diese Figuren haben. Und dass wir da irgendwie Mühe haben, die sich am Schluss lohnt zu überwinden, hat natürlich mit diesem Punkt zu tun, den Sie gerade angesprochen haben. Demokratie ist verbunden mit den großen Werten, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Nehmen wir mal nur Freiheit und Gleichheit. Da merkt man dann, Sie haben es angesprochen, ja, Freiheit heißt für uns, jeder macht, was er will, jeder Jeck ist anders, wie man in Köln sagt. Und wie passt dazu diese Art Konzentration und diese Sogwirkung von Helden? Und wie passt, apropos Gleichheit, dieses Heldentum zu unserer Theorie, dass nun in der Demokratie alle Menschen gleich wären? Ich glaube, dass wenn wir jetzt diese beiden Werte nehmen, dass wir dann merken, hoppla, wir müssen unsere Hausaufgaben besser machen, was Freiheit und Gleichheit betrifft. Denn Freiheit bedeutet natürlich nicht, dass einfach nur irgendwie alles auseinanderläuft und jeder irgendwie sein eigenes Ding macht, sondern Freiheit bedeutet auch, und dafür setzen sich dann demokratische Helden ein, diese ganze Ordnung zu verteidigen, sich mit ihr zu identifizieren, sie zu verbessern. Das heißt, es gibt diese große Sache. Freiheit ist nicht zersplittert in tausend oder Millionen Individuen, sondern es ist heute eine Überlebensfrage der Demokratie, die nach meiner Ansicht, nicht nur nach meiner, in der schwersten Krise seit 45 ist, ob wir diese Strahlkraft der Freiheit irgendwie wertschätzen, ob wir sie stärken Und da kommt es auf jeden von uns an und eben auch auf Helden, die das tun. Und entsprechend ist es auch so, dass wenn die dann sich besonders einsetzen, dann sind die natürlich ungleich. Dann machen die was, was wir nicht tun. Aber Gleichheit heißt in der Demokratie ja auch nicht, dass alle sich gleichen wie ein Ei dem anderen. Also Gleichheit, Demokratie heißt, wir dürfen auch Unterschiede zulassen, bloß keine Unterdrückung. Das heißt also, ich sehe angesichts der enormen Bedrohung der Demokratie wirklich die Frage im Raum, hat Demokratie dieses, wenn Sie mir dieses Wort verzeihen, Sexappeal für die Menschen? Oder gibt es irgendwann das Szenario, stell dir vor, es ist Demokratie und keiner kommt hin? Dann haben Putin und Trump gewonnen.
Also der Kampf um die Freiheit, der dann überhaupt die Differenz wieder ermöglicht. Besonders interessant sind aber natürlich die sogenannten Systemsprenger, also Menschen, die eben durch ihre Heldentaten nicht nur sich selber verändern, sondern das Selbstverständnis der gesamten Gesellschaft und die damit sozusagen Maßstäbe für alle verändern. Wir können das jetzt gerade, um nochmal auf Thunberg zu sprechen kommen, an der Fridays for Future Bewegung sehen. Greta Thunberg ist zu ihrem Gesicht geworden, zum Gesicht dieser Bewegung. Und diese Bewegung hat eine derartige Wucht entwickelt, dass sich die Politik es einfach nicht mehr leisten kann, die Klimaproblematik zu ignorieren. Damit setzt diese Bewegung, setzt Greta neue Maßstäbe. Aber natürlich stellt sich sofort die Frage nach den Voraussetzungen dieser Veränderung im großen Maßstab. Denn dass eine junge Frau irgendwo in Schweden jeden Freitag für den Klimaschutz protestiert, das alleine, das löst natürlich noch keine politische Lawine aus. Was muss also noch dazukommen, damit eine Heldin überhaupt zur Heldin werden kann?
Ja, also damit man mich nicht falsch versteht, ich erwarte jetzt nicht, dass Helden so alleinselig machende Monstermacher sind, die die Fäden ziehen und die anderen können sich bequem zurücklehnen und schauen, wie der das richtet oder wie die Helden das richten. Helden kommen nie allein und das Entscheidende an Helden in der Demokratie ist für mich das Zusammenspiel zwischen dem Helden, den Helden und den anderen. Und natürlich ist es auch so, dass zum Beispiel es nicht so ist, dass jetzt man irgendwie sagen kann, Helden setzen jetzt ein Thema, von dem noch nie jemand was gehört hat, wo überhaupt nichts ausgelöst wird bei anderen Menschen und dann ziehen sie ihren Stiefel durch. Das heißt,
genau, man würde die Geschichte ja auch falsch erzählen, würde sie man nur von den Großfiguren her erzählen. Ne? Also es wäre falsch zu sagen, da war Napoleon, da war Gandhi, da war Greta Thunberg, die kamen und haben die Geschichte umgekrempelt, denn das würde ja völlig ausblenden, dass da eben schon vibrierende Ideen, Bewegungen, Kräfte sein mussten, damit diese Art von Großfiguren dann überhaupt in Erscheinung treten können.
Ja, also ich glaube eben, dass es auf diese Bewegungen ankommt, aber ich sehe nicht ein, warum man diese Bewegungen sich so vorstellen soll, dass dann praktisch alle irgendwie so sich ducken und in Augenhöhe miteinander rumkriechen mit dem Ziel, ich will bloß nicht rausstechen, wir sind alle gleich sozusagen. Ich glaube, dass es typisch ist für soziale Bewegungen. Und ich bin ja selbst auch Teil von solchen sozialen Bewegungen gewesen und bin es vielleicht noch. Es ist typisch dafür, dass es da auch Leute gibt, die dann eben erstmal vorausgehen und dann auch diese Dynamik herbeiführen, die dann in den anderen nur erst schlummert. Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Sache. Das zeugt eben auch davon, dass wir hier uns in sehr dynamischen Prozessen befinden, die ins Gelingen verliebt sind, wie man sagen kann. Da wollen wirklich Leute was erreichen.
Herr Thome, Demokratien brauchen Helden, damit unsere Gesellschaft nicht vor lauter Selbstzufriedenheit verkrustet und genau das verliert, wovon sie lebt, nämlich Mitbestimmung, Einmischung, Inklusion, Veränderung. Das ist Ihre These in einem Satz. Setzt aber voraus, dass wir uns anspornen lassen von den Helden, dass wir Teil sein wollen von ihrer großen Sache, dass wir sozusagen mit ihnen uns auf den Weg machen. Aber ist es immer so, gibt es nicht ziemlich viele Beispiele, wo sich Gesellschaften auch ausruhen auf ihren Heldinnen und Helden? Was ist zum Beispiel mit der Geheimdienstüberwachung? Klar hat Edward Snowden auf jeden Fall unser Selbstverständnis im Netz verändert, aber der große Sturm auf die digitale Bastille, auf die Geheimdienstpolitik, der ist doch ausgeblieben. Und wahrscheinlich schnarchen wir jetzt einfach weiter bis zum nächsten erschütternden Leak und sind dann wieder erstaunt. Also ich will sagen, ohne gesellschaftliche Resonanz nützt auch die größte Heldentat nichts.
Klar. Ich glaube, es gibt so zwei Haltungen, die die Sache erschweren. Das eine ist, es läuft doch sowieso ganz gut. Das ist praktisch die eine Haltung. Die andere Haltung, die eigentlich im Widerspruch dazu steht, ist, ja, man soll vielleicht was ändern, aber man kann sowieso nichts ändern. Also in dem einen Fall, und der trifft für die Demokratie in den letzten Jahrzehnten zum guten Teil zu. In dem einen Fall hat man das Gefühl, der Laden läuft, da braucht man sich gar nicht groß einmischen. Und die, die jetzt da das große Wort schwingen und irgendwie Riesenveränderungen anstreben, die sind irgendwie falsch gespult. Und der andere Punkt ist der, den Sie gerade in den Mittelpunkt gestellt haben. Ja, man sollte vielleicht schon alles Mögliche ändern, aber man kann nichts ändern. Ich glaube, dass diese erste Haltung, also es läuft sowieso alles glatt, dass man sich von der verabschieden sollte. Und insofern sollte es wirklich in der Demokratie nicht mehr diese Selbstzufriedenheit geben, die es lange Zeit gegeben hat. Und jetzt ist die Frage, ob man was ändert und ob man was ändern kann. Und ich meine, eins ist klar, die Bretter, die gebohrt werden heutzutage, sind dick. Es spricht ja nicht gegen die Aktionen, die erfolgen. Und da könnten Sie noch viel mehr Beispiele nennen, dass Sie nicht gleich irgendwie durchbrechen. Nehmen Sie Waffenkontrolle in den USA. Da gab es, man muss sich mal vorstellen, wie kurz auch unser Gedächtnis zum Teil ist. Da gab es Riesendemonstrationen. Ich war ja jetzt ein Jahr in den USA, letztes Jahr nach diesen Schulmassakern. Ja, haben sich die Waffengesetze geändert? Nein. Heißt es, dass irgendwie es nicht auf diese einzelnen Figuren wie Emma Gonzalez oder andere ankommt, dass die dann auch so eine Art Identifikationsfiguren werden? Nein, das wäre natürlich Quatsch, denen jetzt aufs Butterbrot zu schmieren, ihr habt versagt. Manche Sachen passieren nicht von heute auf morgen.
Es gibt aber auch eine Kehrseite des Problems, und zwar die Machtkonzentration in den Händen von Helden, die dann irgendwann zu Führern werden und ins Tyrannische abgleiten. Denken wir zum Beispiel an die Französische Revolution, an die Jakobiner. Aber eigentlich ist die Geschichte voller Leute, die von Helden zu Tyrannen geworden sind und dann viel Leid und Elend gebracht haben. Das heißt, Helden und Heldinnen müssen irgendwie demokratisch kontrolliert werden. Das Problem ist nur, dass beachtliche Teile auch unserer demokratischen Gesellschaften heute nicht so gerne kontrollieren, sondern lieber folgen. Stichwort Rechtspopulismus. Stellt sich also die Frage, sind unsere Gesellschaften solchen Potentaten überhaupt gewachsen?
Ja, also wir brauchen demokratische Helden, aber nicht jeder Held ist demokratisch. Daraus ergibt sich, wir dürfen das Thema Heldentum eben nicht dem Populisten überlassen oder auch den Autokraten, die diese Karte natürlich sehr gerne zücken. Meines Erachtens wäre das politischer Selbstmord, wenn wir einfach sagen, Heldentum, das sind die anderen. Das hat in der Demokratie nichts verloren, weil dann einfach auch die Motivationskraft, die von denen ausgeht, ungenutzt bleibt. Und das heißt, wir müssen dann unterscheiden. Wir müssen die Guten und die Schlechten unterscheiden. Also im Englischen gibt es diesen Satz, der Held des einen ist der Unhold des anderen. So ähnlich hat man das ja auch im Deutschen. Und das bedeutet, dass wir sehr genau hingucken müssen, was die schlechten Helden betrifft. Und interessant ist, dass man das eigentlich auch relativ leicht auseinanderhalten kann. Nehmen Sie Eitelkeit. Also Helden, die so zu Tyrannen werden, haben typischerweise häufig auch so eine eitle Seite und lassen sich gern bewundern. Eigentlich der gute Held für mich, auch der demokratische Held, der lässt sich unter anderem daran erkennen, dass ihm Eitelkeit fremd ist. Der interessiert sich nicht dafür, dass andere ihn bewundern, sondern der interessiert sich dafür, dass er in der Sache was erreicht. Und das ist so ein bisschen so, wie wenn jetzt jemand in ein Haus rennt und jemandem das Leben rettet, weil das Haus da brennt, und dann kommt er raus und das Erste, was er tut, ist zu schauen, ob er eine Belohnung abgreifen kann oder ob er einen Applaus kassieren kann. Das ist was, was dem Helden in diesem Sinne fremd ist. Und entsprechend glaube ich, dass man eben wissen muss, dass es diese Verwandlung der Helden in Unholde gibt. Aber das darf uns nicht davon abbringen, dass wir sie doch, wenn sie was Gutes tun, bewundern wollen. Ich lasse mir das einfach nicht abspenstig machen. Und ich denke auch, dass wir so tief sitzende Erfahrungen haben, denken Sie an unsere Kindheit, wo es eben diese Bereitschaft zur Bewunderung gibt. Und die hat eben eine enorm motivierende Kraft für diese Entfaltung eigener Stärken auch. Darüber haben wir vorhin schon gesprochen.
Heute können wir auf jeden Fall unterscheiden zwischen zwei widerstreitenden politischen Lagern. Das eine Lager, das eher autoritäre Lager, wo Führerfiguren auftauchen, wie eben Trump, Bolsonaro, Orban, Salvini, Höcke etc. Das andere Lager, das der Demokraten und Demokratinnen, wenn man so möchte. Figuren hier hatten wir schon, Thunberg, Rakete, Snowden etc. Was muss denn passieren, Herr Thome, damit dieses demokratische Lager Aufwind erfährt, dass die letztlich am längeren Hebel sitzen?
Ich glaube, dass es so ist, dass wir erstmal unsere Selbstgefälligkeit uns abschminken müssen. Wir haben uns tatsächlich sehr daran gewöhnt, dass wir in einer Demokratie leben. Und wir haben vielleicht vergessen, Was für eine kostbare Errungenschaft, eine der kostbarsten Errungenschaften der menschlichen Geschichte überhaupt. Das ist diese Demokratie und wie zerbrechlich sie ist und wie stark sie davon abhängt, nicht ob jetzt Angela Merkel den Sachzwang verwaltet, sondern ob wir uns für sie einsetzen, ob wir sie leben. Demokratie ist nicht eine Institution, sondern eine Bewegung aus meiner Sicht. Die lebt davon, dass wir sie tragen. Und ich glaube, dass das irgendwie keine besonders originelle, aber doch eine zutreffende Beschreibung ist, die ich da liefere, nach dem Motto, ja, wir werden dann heldenfreundlich, wenn wir merken, was da auf dem Spiel steht für uns. Und wenn wir auch merken, dass wir sie vielleicht sogar lieben, die Demokratie. Und das, was man liebt, will man verteidigen.
Abschließend gefragt, Herr Thome, und mit Bitte um kurze Antwort. Sie haben sich jetzt so intensiv und lange mit dem Heldenhaften auseinandergesetzt. Würden Sie sagen, diese Beschäftigung hat auch Sie selbst verändert? Hat vielleicht sogar dazu geführt, dass Sie heute Dinge anders machen als vorher?
Wollen wir es mal hoffen?
Wollen wir es mal hoffen. Herzlichen Dank, Dieter Thome, für dieses erhebende Gespräch. Und wenn Sie sich nun weiter ins Heldenhafte vertiefen wollen, Dieter Thomes Buch heißt Warum Demokratien Helden brauchen und erscheint gerade im Ullstein Verlag.